RBB Kultur.
Berlinale Spezial.
Und da blicken wir jetzt zunächst wieder auf den Wettbewerb, wo heute auch der neue Film des Regisseurs Tsai Ming-liang ins Rennen gegangen ist. Tsai Ming-liang ist einer der erfolgreichsten Regisseure Malaysias bzw. Taiwans, wo er jetzt lebt. Einen Silbernen Bären hat er schon gewonnen, 1997 für den Film The River. In Venedig gab es sogar mal den Goldenen Löwen für Vive l'amour. Nun ist Tsai Ming-liang nach längerer Abwesenheit wieder zurück auf der Berlinale und er zeigt im Wettbewerb seinen neuen Film Ritzi, was zu Deutsch Tage bedeutet. In unserem Berlinale-Studio am Potsdamer Platz hat jetzt wieder unser Wettbewerbskritiker Carsten Bayer Platz genommen. Herr Bayer, es hieß im Vorfeld, Ritzi sei eine Liebesgeschichte zwischen zwei Männern ohne jeden Dialog. Das klingt interessant, aber auch ein bisschen seltsam. Wie darf man sich das vorstellen?
Na, genauso wie es angekündigt wurde. Zu Beginn des Films gab es den Hinweis, this film is intentionally unsubtitled. Also dieser Film hat absichtlich keine Untertitel. Da haben viele Zuschauer noch gelacht. Aber dann kamen wirklich gut 2 Stunden ohne jeden Dialog, auch ohne Filmmusik oder Soundtrack. Ab und zu werden zwar mal irgendwo ein paar Worte gewechselt, aber die Stimmen kommen dann eher aus dem Off und das Gesagte wird, wie gesagt, nicht übersetzt. Also das ist schon eine Geduldsprobe, also ein bisschen Zen im Kinosaal, vor allem, weil auch die Einstellungen in diesem Film sehr lang und statisch sind. Im ersten Bild zum Beispiel sehen wir einen Mann am Tisch sitzen, vor sich ein Glas Wasser, während draußen der Regen ans Fenster prasselt und dann passiert gut 2,5 Minuten lang nichts.
Zen im Kino. Aber eine Handlung gibt es ja vielleicht doch? Oder hat Tsai Ming-liang auch darauf verzichtet?
Naja, es gibt schon eine Handlung, aber die ist sehr zäh. Es geht um die Begegnung zweier einsamer Männer. Der eine, Kang, ist schon ein bisschen älter und wird gespielt von Li Kang-sheng. Das ist der Lieblingsschauspieler von Tsai Ming-liang, mit dem hat er schon alle seine 10 Langfilme bislang gedreht. Und dieser Kang, der hat offensichtlich Schmerzen, reibt sich auch immer mal wieder die Schläfen und geht dann irgendwann zum Arzt, wo er eine lange Akupunkturbehandlung bekommt. Das kriegen wir alles in Echtzeit mit. Und der zweite Mann, Non, von einem jungen Schauspieler aus Laos gespielt, Anong Hong Hai Ong Si, der bereitet sich derweil sehr ausführlich sein Mittagessen zu. Da sind wir natürlich auch mit dabei. Das ist fast wie so einem asiatischen Kochstudio. Und irgendwann, so nach einer guten Stunde, da treffen die beiden dann endlich im Film aufeinander, gänzlich unzeremoniell in einem Hotelzimmer. Sind sie auf einmal da, denn sie reden ja nicht miteinander. Und Non verpasst Kang eine erotische Massage nach allen Regeln der Kunst. Die beiden haben Sex und verabschieden sich dann auch wieder relativ formlos, so wie sie sich getroffen haben. Kang schenkt Non dann noch so eine kleine Spieluhr, die die Melodie aus Charlie Chaplins Limelight spielen kann. Das ist quasi noch so ein kleines poetisches Element am Schluss. Aber das war's dann auch. Also man merkt, 127 Minuten können ganz schön lang sein.
Und das heißt doch aber auch, dass Liebe ohne Worte hier nicht so richtig funktioniert, oder?
Also das mag sicherlich manchmal funktionieren, aber in diesem Fall hat es für mich jedenfalls nicht funktioniert. Ich fand es sogar fast obszön, den beiden dazu zu sehen, vor allem in dieser ausgedehnten Sexszene. Und zwar nicht, weil das Ganze jetzt übertrieben pornografisch gefilmt war, sondern einfach, weil ich das Gefühl hatte, ich kenne diese Männer überhaupt nicht. Ich weiß nichts von ihnen. Sie wollen offenbar auch nichts voneinander wissen. Also warum sollte ich ihnen dann dabei zuschauen, wie sie sich da gegenseitig Erleichterung verschaffen? Das ist für mich reiner Voyeurismus.
Kann man denn wenigstens den Bildern in diesem Film etwas abgewinnen, wenn schon nicht so viel passiert?
Ja, die Bilder sind tatsächlich das Einzige an dem Film, an dem man sich so ein bisschen festhalten kann. Tsai Ming-liang hat einen guten Blick für zerfallende Stadtlandschaften. Große Teile dieses Films hat er in Bangkok gedreht, aber eben nicht in dem Bangkok, das man vielleicht aus irgendwelchen Reisebroschüren kennt, sondern eher in den etwas ärmlicheren Vierteln der Altstadt. Also das ist ganz pittoresk, aber da diese Einstellungen eben immer sehr lang sind, hat man sich auch daran dann irgendwann satt gesehen. Wenn man es positiv deuten wollte, könnte man sagen, der Film ist so eine Oase der Ruhe in einer hektischen und schnelllebigen Zeit. Aber ich habe mich dann doch wirklich nach einer Weile gefragt, ja, warum sitze ich denn eigentlich hier und gucke mir das an? Weil Stadtlandschaften kann ich auch draußen vor der Tür sehen und da ist noch die Luft besser als im Kinosaal.
Aber gab es denn von dem Regisseur selbst vielleicht bei der Pressekonferenz Hinweise, warum man sich das ansehen sollte, warum man sich das antun sollte?
Also Tsai Ming-liang hat gesagt, dass es ihm vor allem darum ging, die Krankheit seines Lieblingsschauspielers und Freundes Li Kang-sheng zu dokumentieren, denn die ist real, die hatte schon länger und er wollte aus diesen Bildern gar nicht unbedingt einen Film machen. Aber dann, als er in Bangkok diesen jungen Schauspieler Anong Hong Hai-yung-si kennengelernt hat, da kam ihm dann die Idee zu eben einer gemeinsamen Geschichte, so eine Mischung aus Dokumentarfilm und Spielfilm, eine Art Filmgedicht, wenn man so will, über männliche Einsamkeit, ohne Drehbuch, ohne Dialoge. Das war die Idee, Und das wäre ja auch für das Berlinale Forum zum Beispiel oder wegen mir auch für diese neue Reihe Encounters okay gewesen. Aber ganz ehrlich, für einen Berlinale Spielfilmwettbewerb finde ich das dann doch ein bisschen dürftig.
Ritzy Days, der taiwanesische Wettbewerbsbeitrag in diesem Jahr von Regisseur Tsai Ming-liang. Damit vielen Dank an unseren Kritiker Carsten Bayer im Berlinale-Studio am Potsdamer Platz. Und dort im Studio gibt es jetzt einen fliegenden Wechsel, denn die Berlinale besteht ja eben nicht nur aus dem Wettbewerb, sondern aus ganz vielen Sektionen. Sehr beliebt ist zum Beispiel auch das Panorama, eine Sektion für mutige politische und für queere Filme. Der Leiter dieser Sektion ist Michael Stütz. Er ist jetzt auch in unserem Berlinale-Studio am Potsdamer Platz. Einen schönen guten Tag.
Hallo.
Herr Stütz, wie zufrieden sind Sie bislang mit dem Verlauf der Berlinale aus Ihrer Panoramasicht?
Ich bin sehr zufrieden, muss ich sagen. Wir haben wunderbare Gäste, wunderbare Filme hier in Berlin, 36 an der Zahl, sind 23 Spielfilme und 13 dokumentarische Formen. Und bisher sind die Filme wunderbar angenommen worden. Es gab wirklich großartige Reaktionen des Publikums und sehr intensive und schöne Gespräche im Kino selbst. Und auch die Kritiken und die Presse waren sehr positiv. Also bisher alles sehr schön.
Würden Sie sagen, dass die Panorama-Sektion ein eigenes Publikum hat, ein ganz besonderes Publikum?
Das ist natürlich immer ein bisschen schwer, so direkt abzuschätzen. Aber ich denke schon, dass wir ein Publikum haben, das uns sehr treu ist und das natürlich auch die Vorgänger Wieland Speck und auch Manfred Salzgeber sehr stark aufgebaut haben. Die haben immer gesagt, wir müssen erstmal ein Publikum auch finden für diese politischen, aber auch queeren Filme und müssen dieses Publikum an uns binden. Und ich denke, das haben sie in den letzten Jahrzehnten sehr gut geschafft. Und ich stehe da wirklich auf einem sehr tollen Fundament und bin sehr stolz darauf, dass ich das in die Zukunft führen darf jetzt. Und von daher denke ich, ja, wir haben ein Publikum, das uns folgt und das gerne wieder ins Panorama zurückkehrt.
Sie haben schon Ihre Vorgänger angesprochen. Mhm. Das ist jetzt Ihre erste Leitung ganz alleine der Panorama-Sektion. Wie geht's Ihnen damit? Wie ist das so?
Mir geht's sehr gut damit. Ich habe natürlich ein großartiges Team, das mit mir arbeitet, Kolleginnen und Kollegen, die schon lange auch im Panorama tätig sind in der Auswahl, aber auch im Office für die Organisation. Und das ist natürlich unglaublich wichtig, weil die ganze Arbeit, die wir hier machen, ist natürlich eine Kollaboration. Also wenn es auch darum geht, die Filme zu diskutieren oder andere Dinge zu organisieren und gemeinsam daran zu arbeiten, geht es wirklich darum, dass man das gemeinsam macht. Und das ist sehr wichtig und das ist mir auch wichtig im Panorama, das als Team auch wirklich zu befürworten und dass wir da wirklich auch eine Familie sind.
Sprechen wir über das Wichtigste auch beim Panorama, nämlich die Filme. Welche Themen sind da in diesem Jahr besonders stark vertreten?
Es ist vor allem im deutschen Kino zum Beispiel ist der postmigrantische Blick ein Thema, was sehr stark aufgefallen ist, vor allem an drei Filmen, die wir im Programm haben. Das ist einmal Futur 3 von Faraz Shariat, dann Exil von Visa Morina und Schwarze Milch von Uysenma Borhu. Das sind drei Filme, die sich relativ früh eigentlich im Auswahlprozess mir sozusagen die ich gesehen habe und für mich relativ schnell klar war, das ist ein deutsches Kino, das ich so in dieser Geballtheit schon lange nicht mehr gesehen habe. Ein kritisches deutsches Kino, auch ein sehr kritischer Blick auf eine postmigrantische Gesellschaft, in der wir leben. Und das hat eine starke Unmittelbarkeit und hat sich sehr stark ausgedrückt. Und es sind alles, wie gesagt, junge Filmemacherinnen und Filmemacher, die hier wirklich was zu sagen haben und sehr starke eigene Vision präsentieren.
Zu dieser Unmittelbarkeit gehört auch, dass inzwischen immer öfter mit Handykameras gefilmt wird. Ich glaube, auch bei Ihnen laufen drei Filme, die mit Handykameras gedreht wurden.
Ja.
Wie verändert das das Erzählen?
Das in dem Sinne, dass natürlich in zwei Beispielen sehr bewusst auch die Autorinnenschaft sozusagen auch zu einem großen Teil an die Protagonistinnen übergeben wird. Das ist einmal in dem schwedischen Beitrag Always Amber und einmal auch sehr stark in dem Schweizer Beitrag Saudi Runaway von Susanne Meures, wo hier eben die Protagonistinnen selbst die Kamera in die Hand nehmen, also auch als Selbstermächtigung, auch als Sichtbarmachung und als sozusagen das eigene Narrativ zu schreiben, ja, die eigene Geschichte zu schreiben und sich dadurch auch sozusagen zu ermächtigen und den Mut zu wagen, einen gewissen Schritt zu gehen, für eine Einschränkung, die von der Gesellschaft diesen Menschen sozusagen auferlegt wird.
Also in Saudi Runaway ja zum Beispiel eine Frau, die eben versucht, aus Saudi-Arabien zu fliehen und das dann mit der eigenen Kamera filmt und genau, einer Schweizer Regisseurin geschickt hat. Traditionell sind, Sie haben es auch gesagt, die queeren Themen sehr stark vertreten und aus dem Panorama hat sich ja auch die Idee des Teddy Awards herausentwickelt. Wie wichtig ist es, dass es diesen Preis gibt in der Welt, also diesen Preis für queere Filme?
Das ist sehr wichtig. Berlin ist natürlich auch ein guter Platz, gediehen in den letzten Jahrzehnten. Ich habe meine Vorgänger schon erwähnt, die das, die den Preis auch ins Leben gerufen haben und das queere Kino sozusagen in Berlin zu einer starken Komponente gemacht haben. Das ist sehr stark in der DNA des Festivals festgeschrieben. Und dieser Preis kreiert natürlich eine Aufmerksamkeit. Es gibt Presse dadurch. Das hilft den Filmen natürlich auch, das Leben nach dem Festival, dass sie zu weiteren Festivals eingeladen werden, dass sie hoffentlich vielleicht auch Aufmerksamkeit kriegen von einem Verleih und vielleicht ins Kino kommen oder inzwischen eben auch auf einer Streaming-Plattform landen oder VOD. Das ist natürlich wichtig und Preise haben diese Kraft und diese Strahlkraft und deswegen ist es nach wie vor wichtig, vor allem auch für das queere Kino.
Die Berlinale nähert sich jetzt schon wieder ihrem Ende. Noch ein Tipp für Ihr Programm. Was empfehlen Sie besonders noch für die letzten Tage?
Weil jetzt das Wochenende kommt, würde ich jetzt einfach mal die amerikanische Produktion Bloody Nose Empty Pockets von den Ross Brothers empfehlen. Das ist auch ein Hybrid, ja, hat durchaus dokumentarische, aber auch fiktionale Elemente, blendet diese wahnsinnig spannend ineinander und das ist wirklich ein Trip. Wir gehen da in eine Divebar in Las Vegas und werden Zeuge der letzten 24 Stunden, bevor diese Bar schließt und man erlebt einiges und es gibt auch ein sehr kritisches Gesellschaftsporträt der amerikanischen Gesellschaft in Zeiten von Donald Trump wieder, macht aber auch wahnsinnig viel Spaß.
Michael Stütz, der Leiter der Panorama-Sektion bei der Berlinale, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
RBB Kultur.
In diesem Jahr stiftet der RBB zum ersten Mal einen Preis für den besten Dokumentarfilm der Berlinale. Der Preis ist mit 40.000 Euro dotiert und er geht zu gleichen Teilen an die Regie und an die Produktion. Nominiert für diesen Preis ist auch der Dokumentarfilm Speer Goes Hollywood, ein Film der israelischen Regisseurin Vanessa Lapar. Das ist ein Film, der davon berichtet, wie Speer versucht hat, Anfang der 70er Jahre mit Hilfe eines Hollywood-Filmprojekts seine Nazi-Vergangenheit, seine Schuld als ranghoher Nazi reinzuwaschen. Christine Degau stellt uns den Film vor.
Ein Mann sitzt an seinem Schreibtisch und sortiert die Fanpost zu seinem Buch Erinnerungen. Ein Buch, an dem er 20 Jahre während seiner Zeit im Gefängnis geschrieben hat und das seine Lebensanschauungen rechtfertigen soll. Albert Speer, Familienvater, mit 29 Jahren Vertrauter Adolf Hitlers, sein Architekt, der Mann, der die größenwahnsinnigen Ideen des Diktators in Stein meißelte. 3 Jahre bis Kriegsende Rüstungsminister.
The character of Speer, who is a good-looking intellectual.
Er war ein gut aussehender Mann, intellektuell, mehrere Sprachen sprechend, ganz anders als die anderen Nazis. Aber Speer hatte keine Werte. Er hat die anderen nicht gesehen. Als man ihn fragte, was er gefühlt habe, sagte er nichts. Das menschliche Leben war ihm egal.
He doesn't care about human life.
Die Regisseurin Vanessa Lapar hat Jahre für diesen Film recherchiert. Aufhänger für ihre Geschichte sind 40 Stunden Tonmaterial. Ein Gespräch zwischen Speer und dem britischen Drehbuchautor und Regisseur Andrew Birkin. Im Auftrag der Paramount Studios soll er das Drehbuch zu Speers Erinnerungen schreiben. Ein Riesenprojekt soll es werden, ein Hollywood-Film über den guten deutschen Albert Speer. Besetzung, Kameraeinstellungen, so wie Speer von seinem Leben erzählt, mit weicher Stimme, schrecklichem TH und vordergründig sehr offen, nein, er sei nie Antisemit gewesen und der Krieg, vor allem ein Abenteuer, setzt er die Fantasie von Birkin in Gang.
Of course I was only interested to win the war. And then of course I said, well, I need so many 100,000 for this, so many 100,000 for that. Then it was discussed. So many coming from Poland, so many coming from...
I imagine it a long shot in the distance.
Mm-hmm. That will be quite interesting to show.
Am Ende waren es 12 Millionen Zwangsarbeiter, für die Albert Speer verantwortlich war. Auch davon erzählt er mit einer Mischung aus Stolz, Verklärung und Unschuld. Und Andrew Birkin, den Vanessa Lapar von einem Schauspieler nachsynchronisieren lässt, hört zu und fragt nach.
You know, in our film his role is... push the narrative forward.
Andrew Birkin treibt die Handlung des Films voran. Er dekonstruiert Speer. Denn viel mehr als Birkin waren die Paramount Studios Speers Komplizen. Sie haben Birkin beauftragt. Was wir sehen ist, wie Speer Birkin mit seinem Charme manipuliert. Der aber ist nur einer von vielen.
He managed to manipulate everyone.
Und so haben beide schon immer die Reaktion des künftigen Publikums vor Augen. Speer als der unschuldige gebildete Nazi, verblendet durch die Persönlichkeit Adolf Hitlers, das soll die Botschaft sein. Das Unternehmen dieses Hollywood-Filmprojekts ist so ungeheuerlich wie die Figur Albert Speer. Noch bei den Nürnberger Prozessen sitzt er selbstbewusst vor seinen Richtern und plädiert auf nicht schuldig.
What he wants us to believe that he regrets.
Er will die Welt glauben machen, dass er bedauert. Und viele haben ihm das geglaubt. Ich glaube ihm kein Wort. Für mich ist er extrem narzisstisch. Er liebt sich selbst über alles. Mehr noch als die Ideologie, der er anhängt.
Lapa, aufgewachsen in Belgien, ging 1995 nach Israel, wo sie sich als Dokumentarfilmerin und Produzentin fürs israelische Fernsehen einen Namen gemacht hat. 2014 war sie schon einmal bei der Berlinale mit The Decent One, einem Film, der auf Tagebuchaufzeichnungen des SS-Reichsführers und Hitler-Vertrauten Heinrich Himmler beruht und der mehrfach ausgezeichnet wurde. Diese Stoffe seien zu ihr gekommen, sagt sie, zufällig. Dass sie selbst Jüdin ist, spiele keine Rolle.
I think that this is my responsibility.
Ich sehe meine Verantwortung darin, Geschichten zu erzählen, die auch heute noch gültig sind. Klar ist, dass alles kann jederzeit wieder passieren.
Und genau darum ist dieser Film Speer Goes to Hollywood wichtig und sehenswert.
Zu sehen ist dieser Dokumentarfilm von Vanessa Lapa nochmal am Samstag um 18 Uhr im Cubix 6 am Alexanderplatz. Er ist nominiert für den vom RBB gestifteten Berlinale Dokumentarfilmpreis. Jetzt von uns nochmal ein Berlinale-Splitter, einer von Imke Schridde. Wie ist das eigentlich bei dieser Berlinale mit dem Thema Klimaschutz? Dem hat sich die Berlinale ja in diesem Jahr verschrieben. Geht das auf? Was ist davon zu spüren inmitten all des Filmtrubels?
Die Berlinale Ausstellung zum Klimaschutz in den Arkaden am Potsdamer Platz ist nicht wirklich eine. Hochtrabende Worte in Stellwandästhetik. Immerhin gibt es das Bekenntnis für eine nachhaltige Filmproduktion. Die ist dringend nötig, verursacht eine Stunde Film in ihrer Produktion doch oft mehr CO2 als der durchschnittliche Bundesbürger im Jahr verbraucht. Daneben steht auch, bitte den eigenen Kaffeebecher ins Kino mitbringen. Im Kino dann, in den Filmen, muss man die Themen Nachhaltigkeit und Klima mit der Lupe suchen. Okay, da ist Gunda, Intimporträt und Reflexion über eine Sau, die am Ende auf unseren Tellern landet. O Reflexo do Lago erzählt von den Auswirkungen eines Wasserkraftwerks am Amazonas. Und im italienischen Semina il Vento stellt sich eine Agrarwissenschaftsstudentin gegen ihren kapitalistischen Vater, indem sie den Familienolivenhain zu retten versucht. Ah, und nicht zu vergessen die minutenlange Aneinanderreihung von Bildern von Kohlekraftwerken. Irgendwas qualmt immer. Trotzdem, bei insgesamt 342 Filmen eine dürftige Auslese. Ich hätte mir beim Thema Klima in den Filmen mehr gesellschaftlichen Aufbruch erhofft, mehr politischen Aktivismus und Utopie. Aber manchmal dauert es halt, bis die relevanten Themen richtig ankommen im Kino. Dafür gibt es die Red Carpet Activists. Was zunächst nach einem Drehbuch klingt, à la die fetten Jahre sind vorbei, ist keins. Wie schon in Cannes und Venedig wird jetzt für Samstag in Berlin zum roten Teppich stürmen aufgerufen. Zu Protesten gegen die derzeitige Klimapolitik auf dem roten Berlinale Teppich. Da ist es auch egal, dass dieser eigentlich ein grüner ist. Hergestellt aus 100% recyceltem Material, aus altem Fischernetz und darin gelandetem Plastik. Und vielleicht machen die Stars in ihren recycelten Kleidern gleich mit beim Protest. Bei der Eröffnungsgala haben ja einige schon ihre nachhaltige Mode zur Schau getragen. Merit Beckers recyceltes Milchtüten-Outfit für alle. Okay, für alle, die wollen. Das wäre dann vielleicht mal ganz großes Kino für den Klimaschutz.
Die Berlinale und die Nachhaltigkeit, das war ein Berlinale-Splitter von Imke Schridde. Und das war das Berlinale-Spezial für heute. Unsere abendliche Berlinale-Sondersendung, dann heute live aus dem Berlinale-Studio ab 19 Uhr.